wenn er nicht gerade Garagen mit Motorsägen zerbiegt.
Er traf nämlich Sir Alex Ferguson mit einem Stück Pizza.
10 Jahre davor haben die Kicker zu dem Zeitpunkt schon 3 Bier-Intos gehabt.
Lowlines planiert, präsentiert von Gatorade, und heute reisen wir zurück in die Saison 2003-2004. In Österreich wird der GAK Meister, in Deutschland Werder Bremen, und auf der Insel sorgt Arsenal für Furore, gewinnt die Premier League, und das ohne ein Spiel verloren zu haben. Ihr könnt es euch schon fast denken, wir nehmen heute die legendäre Mannschaft von damals unter die Lupe, die Invincibles der Londoner. Und den Start im Tor macht einer, der frisch damals zum Verein gestoßen ist, Harald.
Ein Deutscher, Jens Lehmann.
Kam 2003 für 3,5 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Mhm. Und das war eine bessere Saison, könnte eigentlich zu Beginn gar nicht gespielt haben.
Richtig, Jens Lehmann hat seinen Kasten besonders oft sauber gehalten, 15 Mal zu 0 gespielt in dieser Saison und insgesamt nur 26 Gegentore kassiert.
Wechselte dann 4 Jahre später erst nach dieser Invincible-Saison zurück nach Deutschland zum VfB Stuttgart und letzte offizielle Anstellung 2020-2021 Aufsichtsratsmitglied von Hertha BSC. Keine legendäre Phase damals der Berliner.
Wenn er nicht gerade Garagen mit Motorsägen zerbiegt hat.
Ja, sagen wir so, die letzten Schlagzeilen von Jens Lehmann, die waren eher... Wir waren überschaubar.
Handwerklich.
Sehr handwerklich, ja, definitiv. Für mich bleibt Jens Lehmann aber auch immer so ein bisschen in Erinnerung als der tragische Held. Damals Champions League Finale 2006 gegen den FC Barcelona. Da hat er Arsenal wirklich mit ganz starken Performances ins Finale gebracht. Aber dann nach 19, 20 Minuten musste er mit Rot runter.
Ja, war für Arsenal ein wirklich bitteres Finale, weil ich finde, diese Mannschaft hätte sich einen Champions League Titel redlich verdient gehabt.
Absolut. Entstand dann aber 2:1 für den FC Barcelona. Die haben die Partie dann nochmal gedreht. Vor Lehmann schicken wir, beziehungsweise schickt Arsène Wenger, ein 4-4-2 aufs Feld, und den Start auf rechts macht Lauren. Nicht der spektakulärste Name dieser Elf, aber enorm wichtig, und das über einen sehr langen Zeitraum in London.
Der Cameron ist 2001 gekommen und ist bis 2007 geblieben bei den Gunners.
War vor allem am 6. Spieltag im Fokus, als man gegen United verlor. Da war man eigentlich sehr nah dran, diese weiße Weste frühzeitig in der Saison zu beschmutzen. Denn da stand es, glaube ich, 0:0 im Old Trafford Stadium. 92., 93. Minute, Elfmeter für United, für die Red Devils. Und dann Ruud van Nistelrooy haut das Ding an die Latte und danach Tumulte. Und jeder ist dann scheinbar, hat die Idee gehabt, Ruud van Nistelrooy das nochmal unter die Nase zu
gratulieren. Ja. Ich glaube, sie wollten ihm einfach gratulieren, oder vielleicht wollten sie ihn noch einfach aufbauen und haben gesagt, beim nächsten Mal machst du ihn schon rein.
Lauren bekam auf jeden Fall eine Strafe von 40.000 Pfund und arbeitete nach seiner Karriere unter anderem auch als TV-Experte. Die erste Position in der Innenverteidigung bekommt unser Ansapanier-Kapitän, präsentiert von Gatorade, Sol Campbell. Dessen Wechsel von Tottenham zu Arsenal sorgte Jahre davor für viel Schlagzeilen, aber unterm Strich der Transfer machte sich für ihn schon bezahlt.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat letztlich, glaube ich, 5 Jahre auch bei Arsenal geblieben. Sol Campbell ist so der Typ Spieler, gegen den du nicht laufen willst, weil ich glaube, das tut weh.
Ja, ich glaube auch. Und welche Szene von Sol Campbell hast du am ehesten in Erinnerung? Ich habe da ein richtiges Bild vor mir.
Echt, hast du ein Bild? Also das Erste, woran ich bei Sol Campbell denke, ist diese, aber das war ein bisschen später, als er kurzfristig verschwunden war für ein paar Tage.
Ja, ja, auch
weil
eine große Geschichte.
Weil er einem Freund übers Leben nachgedacht hat.
Warum diese ganzen Anführungszeichen? Für alle, die diese Episode als Podcast hören, Harald Brandl macht einige Anführungszeichen. Also das ist zumindest die Geschichte, die dann publik wurde.
Ja.
Also ich habe eher Sol Campbell in Erinnerung. Der hat doch bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ein fast entscheidendes Tor geschossen, ist dann schon zur Ecke gelaufen, hat das zelebriert bis zum geht nicht mehr. Und dann ist aber drauf gekommen, abseits oder irgendwas anderes. Die Szene wurde abgepfiffen und das Spiel ging weiter. Das ist für mich noch immer so, weil dieser Jubel mit dir, der ist dann öfters bei irgendwelche Trailer dann auch eingespielt worden, weil das so euphorisch war. Das habe ich eigentlich am meisten mit Sol Campbell in Verbindung. Später so diesen Trainer, diese Trainerlaufbahn, die er dann eigentlich angepeilt hat, die habe ich überhaupt nicht am Schirm. Der war nach seiner aktiven Karriere nämlich Co-Trainer von Trinidad und Tobago, beziehungsweise auch im Unterhaus in England bei Macclesfield und Southend United. Also, ja.
Urig.
Überschaubar, ja. Gut, die Trainerkarriere von Sol Campbell. Campbell brauchte natürlich aber auch einen kongenialen Partner in der Innenverteidigung und den fand er in jener Saison mit Kolo Touré, Harald.
Der war damals noch sehr jung, 22 Jahre erst alt. Ist Teil dieser goldenen Generation der Elfenbeinküste mit Drogba, mit seinem Bruder Yaya, was da in Abidjan damals an Spitzenkräften ausgebildet worden ist, sucht seinesgleichen.
Ja, war wirklich eine bärensteige Nationalmannschaft, die man da aufgeboten hat. Und er war eben auch ein ganz wichtiger Spieler in jener Saison, wie du schon erwähnt hast, noch sehr jung, 22 Jahre, in der Vorsaison noch des Öfteren auch im Mittelfeld eingesetzt. Aber dann hat er sich eben auch in der Innenverteidigung neben Sol Campbell festgesetzt. Und Fun Fact zu Kolo Touré: in seiner letzten Profisaison bei Celtic Glasgow gelang ihm nämlich nochmal eine Invincible-Saison, nämlich mit Celtic Glasgow, und hat er wirklich auf nationaler Ebene kein einziges Spiel verloren. Also Arsenal hat ja in jener Saison im Pokal bzw. auch in der Champions League Niederlagen hinnehmen müssen. Da bezieht sich dieses Makel Invincibles ja unter Anführungszeichen nur auf die Premier League, aber Celtic Glasgow damals alles weggemäht.
Sensationell. Um die, bevor jetzt irgendwer sich die Tabelle anschaut aus der Saison 2003-04 in der Premier League, zweiter ist Chelsea geworden mit 7 Niederlagen, dann schon. Dritter Man United, vierter Liverpool, 16. Man City. Leicester und Leeds damals abgestiegen mit Wolverhampton.
Ja gut, Man City, da waren die fetten Seiten. Die begann es dann erst vorgestellt,
Jahre später. Ja, vor allem, das sind so klassische so Charlton Athletic 7. Ja. Inzwischen, ich weiß gar nicht, wo die herumkrundeln. Die Bolton Wanderers sind jetzt auch nicht mehr ganz so state of the art und ja.
Aber die haben auch eine geile Phase gehabt mit Nicolas Anelka und der JJ Okocha, glaube ich, auch bei Bolton Wanderers gespielt. Da sind viele prominente Namen damals auch hingegangen. Prominent ging es dann auch weiter für Kolo Touré auf Trainer. Ebene, denn er war dann gleich auch im Staff von Celtic Glasgow, Co-Trainer der Elfenbeinküste, der U23-Mannschaft und später dann auch in der Kampfmannschaft, so wirklich durchgesetzt. Bei einer Clubmannschaft hat er sich dann aber nicht. Er war mal Co-Trainer bei Leicester City und 2022-23 für ganze 9 Spiele bei Wigan Athletic. Seine Bilanz damals in der Championship: 3 Remis und 6 Niederlagen. Er hat den Verein als Tabellenletzter übergeben. Also das war alles andere als erfolgreich von Kolo Touré. Wir komplettieren unsere Abwehr mit Ashley Cole, ein Eigengewächs der Gunners, zu jener Zeit noch Publikumsliebling der Arsenal-Fans. Das änderte sich dann aber ein paar Jahre später. Er ist
knapp keine Vereinslegende geworden. Arsenal hat sich durch seinen Wechsel innerhalb Londons zu Chelsea viel Renommee zerstört.
Definitiv.
Zumindest im Norden der Stadt.
Ja, mehr dazu in der Best of Deadline Day Ansa Panier. Da haben wir diesen ganzen Fall auch etwas ausführlicher unter die Lupe genommen. Man, Ashley Cole, 32 von 38 Spiele hat er gemacht. Du hast es schon erwähnt, 2006 der Wechsel zu Chelsea. Der ist nach wie vor als Trainer unterwegs.
Er ist aktuell Co-Trainer von England und von Birmingham. Hat quasi so eine Co-Trainer-Karriere eingeschlagen. Also war zwar in der Chelsea-Jugend und dann eben auch Co-Trainer bei Chelsea.
Ja. Das ist der Parade-Co-Trainer. Ich kann mir Ashley Cole nicht als generell als Trainer, als Cheftrainer vorstellen, aber sehr gut als jemand, der als Co-Trainer da dem Trainer auch zur Seite steht. Du auch, sag irgendwas.
Ja, habe ich keine Meinung dazu.
Das ist sehr schön. Defensive ist abgehakt. Weiter geht's im Mittelfeld, Harald, mit Freddy Ljungberg. Auf der rechten Seite für mich ein absoluter Kultkicker der Nullerjahre. Absoluter Leistungsträger von Arsene Wenger zu jener Zeit.
Also wenn ich an Freddy Ljungberg denke, habe ich zwei Bilder im Kopf.
Ja.
Und in nur einem hat er Fußballtrikot an.
Ja, ich weiß. Unterhosenmodel, Calvin Klein, also halbnackt, ja. Oder mit einem roten Iro.
Danke.
Oder?
Genau so ist es.
Das sind so die zwei.
Ja, genau. Ja.
Also habe ich nämlich auch so abgespeichert. Also der, eine richtige Arsenal-Ikone von 1998 bis 2007 bei Arsenal, was der für eine Ära da auch erwischt hat. Wenn du schaust, schlechteste Platzierung in jenem Zeitraum, ein Platz 4 in den Jahren 2006, 2007. Das war eben wirklich die große Zeit von Manchester United und Arsenal, von diesem Battle zwischen den Red Devils und den Gunners.
Hm. Zweimal Meister, viermal Vizemeister. War wirklich geil für Freddy Ljungberg und eben auch für Arsenal. Arsene Wenger gegen Sir Alex Ferguson waren legendäre Duelle zu dieser Zeit.
Dazu später noch mehr. Trainer seit 2016, Freddy Ljungberg zunächst in der Arsenal-Jugend, dann auch als Co-Trainer 2017 an der Seite von Andris Jonker beim VfL Wolfsburg und zuletzt Co-Trainer von Arsenal an der Seite von Unai Emery und danach auch interimsmäßig für 6 Spiele auch Cheftrainer, bevor dann Mikel Arteta bei den Gunners übernommen hat. Neben dem Schweden wird es erstmals französisch und wie Patrick Vieira, was für ein grandioser Kicker, wechselte bereits 1996 nach London und der kam vom AC Milan. Alter, ich meine, ganz ehrlich, Vieira und AC Milan, das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Wir waren viele Franzosen bei Milan, ne?
Ja, aber trotzdem, dass Vieira mal bei den Rossoneri gekickt hat, das geht nicht in meinen Kopf rein. Den verbinde ich halt viel mit Arsenal, dann schon auch ein bisschen mit Manchester City und klar auch ein bisschen
mit Inter.
Mit Inter, obwohl also Juve damals dann gewechselt ist, 2005, aber ja. Das war eben eine turbulente Zeit der alten Dame. Aber mein Arsenal, das ist schon eher der Feind, mit dem ich Patrick Vieira verbinde.
Natürlich. Die große Frage, die ich mir bei Patrick Vieira Zeit meines Lebens gestellt habe, ich habe es irgendwie nie rausrecherchiert. Warum hat dem sein Dress da immer so geklebt?
Auf der Brust? Hast du das so in Erinnerung?
Ja.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, der hat sich Vic Vaporub oder so auf die Brust geschmiert vor jedem Match.
Ja, das war mal gar nicht so, also das ist mir nicht so in Erinnerung vom Patrick Vieira, sondern eher seine Duelle mit Roy Keane, vor allem schon in der, was weiß ich, im Spielertunnel oder so. Also
das ist anschreien,
ja,
vor dem Match.
Ja, das war schon geil. Also das waren solche aggressive Leader und Kapitäne, die sind da nicht zimperlich zur Sache gegangen und Roy Keane ja ähnlich. Von dem her, also es hat, glaube ich, irgendwann mal so eine, mir immer wieder Dokus angeschaut auf YouTube oder so von diesen legendären Zeiten und diese, da war eine eigene Doku wirklich nur mit dem Duell Patrick Vieira mit Roy Keane. Also wie oft die einen Beef gehabt haben und wie oft und aggressiv die aneinander geraten sind, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn.
Ja.
Also wirklich legendäre Zeit, wenn man zurückdenkt und aktuell Trainer bei Racing Straßburg seit Sommer 2023, Patrick Vieira. Natürlich braucht Vieira auch einen, der ihm den Rücken frei hält und das war Gilberto Silva, der ganz unbrasilianisch eigentlich Fußball gearbeitet hat und damit dem Franzosen Zeit und Platz gegeben hat.
Mhm. Der ist erst nach der WM 2002 von Atletico Mineiro nach Europa gewechselt zu Arsenal und hat dort eigentlich sofort einen Stammplatz erobert, hat da keine Anlaufzeit gebraucht und sehr, sehr fleißiger, zuverlässiger Arbeiter, den Arsenal da gehabt hat.
Wechselte dann erst 2008 nach Griechenland zu Panathinaikos und Karriereausgang in Brasilien. War später dann noch ein halbes Jahr Direktor Profifußball bei Panathinaikos Athen im Jahr 2016 und fungiert seit seinem Karriereende als Botschafter für Arsenal und für die FIFA. Weniger Arbeiter, dafür ein Virtuose am Ball war Robert Pires, für mich einer der genialsten Kicker der Nullerjahre.
Ja, und gerade in dieser Saison noch wirklich überragend gewesen. Und glaube ich, was 14 Tore und 9 Assists in diesen 36 Spielen, die er aufgelaufen ist. Großartiger Kicker.
Er war schon so ein bisschen von der Körperhaltung ähnlich wie Johan Miku bei Werder Bremen, ja auch in der Saison Meister geworden mit Werder Bremen. Es wirkte manchmal so ein bisschen dievenhaft, so ein bisschen vergleichbar mit Mesut Özil, der 10er Jahre bei Arsenal, wo du ja auch oftmals das Gefühl hattest, der hat keinen Bock. Aber wenn, dann waren eben so geniale, magische Momente dabei. Und da war Robert Pires eben auch prädestiniert dafür. Hat mir extrem gut gefallen, damals bei den Gunners. Und nur sein Ende bei Arsenal war eher bitter. Wir haben es heute schon angesprochen, das Champions League Finale 2006 gegen den FC Barcelona. Lehmann mit Rot runter. Und wen musste Arsène Wenger runternehmen? Robert Pires. Dafür kam Almunia ins Tor und arbeitet eigentlich nicht als Trainer, sondern als Experte und TV-Kommentator Robert Pires. Mhm. 9 legendäre Spieler wurden bisher paniert, Harald. Aber jetzt im Sturmduo gibt es den absoluten Legenden-Overload. Beginnend mit Dennis Bergkamp. Wenn ich meine Augen schließe und an Dennis Bergkamp denke, dann denke ich an dieses legendäre Tor gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 1998. Wie ist es bei dir?
Ich denke an das legendäre Tor gegen Newcastle 2002, wo er den Ball so an sich vorbei und in die andere Richtung am Gegner vorbeigeht, und das ist eigentlich physikalisch unmöglich gewesen. Also für mich eines der 3 bis 5 legendärsten Tore der Fußballgeschichte, aber das Thema war, glaube ich, eh schon mal besprochen.
Ja. In jener Saison nur 4 Tore. Ich habe mir vorgestern nochmal die Statistik von Dennis Bergkamp generell angesehen. Der hat gar nicht so extrem genetzt in seiner Karriere. Klar, es waren Saisonen dabei, da hat er 16 Tore gemacht, aber glaube ich nie über 20, zumindest nicht bei Arsenal. Und oftmals eben auch wirklich eher der Mann für den letzten Pass.
Ja, richtig. Aber den hat er ganz gut beherrscht und hin und wieder hat er dann doch auch getroffen.
Ja, so ist er nicht. Also von dem her bleibt für mich auch eine absolute Legende. Kultkicker dieser Zeit und verbinde ich sehr eng mit dem Verein Arsenal. Da gibt es ja auch die skurrile Geschichte, dass der Flugangst leidet und zu seiner aktiven Zeit zu Auswärtsspielen eigentlich immer mit dem Bus oder mit dem Auto angereist ist.
Ich glaube, das rührt, irgendwo bilde ich mir ein, gelesen zu haben, das rührt ja, dass bei der WM 94 in den USA da irgendeinen Vorfall gegeben hat mit der niederländischen Nationalmannschaft. Und er seitdem wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer zu bewegen war, in ein Flugzeug einzusteigen.
Das ist eben schon ein bisschen kontraproduktiv als Profifußballer. Vor allem, wenn du international spielst und
auf einer Insel.
Ja, und auf einer Insel zusätzlich dein Geld verdienst. Aber ja, hat trotzdem gut funktioniert, lange Zeit bei Arsenal geblieben und im Fußball zuletzt beschäftigt gewesen 2019 als Co-Trainer bei Almere City, bei der U21-Mannschaft. Also für das, dass man Arsène Wenger so ein Trainervorbild gehabt hat eigentlich in dieser Mannschaft, haben sich wenige als Trainer dann durchgesetzt.
Weil Vieira wahrscheinlich fast noch die größte Trainerkarriere, oder?
Ja, kann man, glaube ich, fast schon so sagen. Wenn man ehrlich ist, ist die aber auch überschaubar.
Richtig.
Gut, ich meine, andere natürlich, ein Mikel Arteta, der später dann zum Verein gestoßen ist, der hat da vielleicht etwas mehr mitgenommen, auch von Arsène Wenger. Und zum Abschluss der Superstar dieser damaligen Mannschaft. Er hat diesen Verein geprägt wie kaum ein anderer. Thierry Henry, Wenger sei Dank, der hat ihn 1999 nach London geholt.
Ja, weil davor war Thierry Henry bei Juventus, wo er mitunter Außenverteidiger gespielt hat.
Ich meine,
kann man schon mal machen.
Ja, also da hat es gar nicht funktioniert. Waren dann, glaube ich, auch nur 7, 8 Monate, die Henry bei Juventus war. Wenger hat ihn dann auch als Mittelstürmer gebracht, nicht mehr am Flügel. Davor war ja Thierry Henry schon auch so ein bisschen ein Flügelstürmer und das hat einfach gepasst. Ich meine, der hat in dieser Saison 30 Tore gemacht, ist generell der Rekordtorschütze. Jetzt habe ich es vergessen rauszusuchen, aber ich glaube nicht, dass da irgendeiner noch dabei war, der mehr Tore erzielt hat. Er hat Ian Wright damals als Rekordtorschütze abgelöst und ist seither meiner Meinung nach wie vor der Top-Torschütze auch von Arsenal. Und das hat wirklich über einen sehr langen Zeitraum. 8 Jahre bei den Gunners gewesen.
Ja, also Thierry Henry mit seinem unvergleichlichen Laufstil zieht auf der linken Seite auf, läuft einfach allen auf und davon und schiebt ihn dann flach ins lange Eck rein. Glaube ich, haben wir 100 Mal gesehen.
Signature Move. Er hat es vor ein paar Wochen, glaube ich, auch mal bei dieser Fußballshow nochmal erklärt, wie er das immer gemacht hat. Er ist ja mittlerweile als nicht nur aktueller U21-Trainer Frankreichs, sondern auch als TV-Experte an der Seite von Kate Abdu, Jamie Carragher und Micah Richards unterwegs. Wirklich die mit Abstand beste Fußballshow, die es, glaube ich, auf dieser Welt gibt.
Nach uns. Ja, Thierry Henry ist nach wie vor mit seinen 228 Torrekord der Schütze von Arsenal vor Ian Wright und dritter Robin van Persie.
Ah, ja.
Vier Bergkamp, also so hat er 120 getroffen, also ja. So dramatisch schlimm war es dann eh nicht.
Ja, aber er hat jetzt nicht diese Quote, ich meine, Henry ist viermal Torschütze.
Und um es noch zu komplettieren, auf der 5, Theo Walcott.
Wahnsinn. Ich glaube, es hat der Alexis Sanchez auch irgendwo unter die Top 10 geschafft, oder?
13. richtig,
ja. Ne? Pierre-Emerick Aubameyang.
Ich lese die restlichen noch schnell vor.
Ja, bitte, ja.
6. Alan Smith, 7. Olivier Giroud, 8. Joe Baker, 9. Pierre-Emerick Aubameyang, 10. Paul Merson.
Okay. Ja. Nummer 10. Kenne ich nicht, aber egal. Unsere 11 steht auf jeden Fall schon mal. Aber ja, wir müssen schon auch noch ein paar Worte über den Architekt dieses Teams investieren. Arsène Wenger. Gibt es eigentlich Trainer, die mehr Legendenstatus vorweisen können als Arsène Wenger?
Insgesamt oder bei Arsenal?
Der bei Arsenal ist, glaube ich, außer Frage.
Ja.
Frage, ich meine, er spielt
Herbert Chapman bei Arsenal ist natürlich auch ganz weit vorne. Ich meine, das Spannende ist, dass es halt in dieser Phase in der Premier League mit Arsène Wenger und mit Sir Alex Ferguson eigentlich zwei Trainer dieses Kalibers gegeben hat. Waren ja beide übermenschlich groß eigentlich. Und auch von der Amtszeit her.
Kann man das so ein bisschen vergleichen mit aktuell Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp? Jede Ära hat so ihre eigenen Trainerduelle.
Ja.
Weil ich glaube auch, dass man das eigentlich gut vergleichen kann. Also vor allem dieses Duell Arsenal gegen Manchester United war brutal zu jener Zeit. Und Manchester United war ja auch die Mannschaft, die dann diese Siegeserie oder diese Nicht-Niederlagenserie von Arsenal dann auch beendet hat im Battle of Buffet. Was steckt dahinter?
Nach 49 ungeschlagenen Spielen.
Ja,
Arsenal hat dann verloren, das Spiel. Und danach ist es in der Kabine rundgegangen. Es hat davor schon irgendwie Bröteln gegeben, weil sie...
Ich glaube, wieder mit Ruud van Nistelrooy. Ich glaube, da hat er den Elfer nämlich getroffen. Und ich gehe davon aus, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, van Nistelrooy hat dann ein bisschen ausgiebig gefeiert, auch in Richtung Arsenal-Betreuerbank. Und nach Schlusspfiff ging es ab.
Genau, zuerst haben sie mal keine Trikots getauscht. Da gibt es halt sicher das Gerücht, dass die Arsenal-Spieler irgendwas mit 50 umgeschlagenen Spielen eigentlich drunter tragen haben.
Okay.
T-Shirts. Ja, und dann im Kabinengang ist rundgegangen, ja, weil, glaube ich, zuerst Arsène Wenger Ruud van Nistelrooy gestellt hat. Und dann ist der Ferguson dazwischen gegangen und hat den Wenger angefeuert und dann sind alle dazwischen gegangen.
Ja, und dann flog ein Pizzastück. Es wird ja auch als Pizzagate bezeichnet, diese Partie. Und die Frage war immer, wer hat dieses Pizzastück geworfen? Und Cesc Fabregas hat vor ein paar Jahren dann auch sich dazu geäußert, dass er es war und hat Folgendes gesagt. Ich ging mit meinem Pizzastück aus der Kabine raus, um zu sehen, was los ist. Auf einmal sah ich, dass ich Sol Campbell, Rio Ferdinand, eigentlich jeder mit jedem schlug. Ich wusste nicht, wie ich eingreifen sollte und warf einfach mit der Pizza. Auf einmal sah ich, wen ich getroffen hatte. Dabei hatte ich das nicht gewollt. Wir trafen nämlich Sir Alex Ferguson mit einem Stück Pizza. Warum gibt es direkt nach Schlusspfiff ein Stück Pizza eigentlich in der Kabine?
Hey, es waren die recht frühen Nullerjahre.
Ja,
10 Jahre davor haben die Kicker zu dem Zeitpunkt schon 3 Bier-Intos gehabt.
Ja.
Bei Arsenal und bei Manchester United. Also.
Auch möglich. Aber das war auf jeden Fall der Schlusspunkt dieser Serie. Start war eigentlich am 11. Mai 2003 die vorletzte Runde der Vorsaison, vor dieser Invincibles-Saison von Arsenal. Auf jeden Fall extrem legendär, diese Mannschaft. Und das soll es dann auch gewesen sein. Die Invincibles sind paniert. Welche legendäre Truppe sollen wir künftig angehen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Es macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laul 1 paniert. Ciao.
Ciao.